So, Teil 4 unseres Seminars, Prediger das Wort. 3, Einheit und Tag ist schon eine Menge. Und vielleicht der mancher sagt schon, mir raucht schon der Kopf, ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Öffne dich einfach für das Wort und lass dich berühren vom Heiligen Geist. Und dann hol dir das Konzept und arbeite das nach. Und du wirst wirklich Wochen und Monate mit diesen Dingen zu tun haben, wenn du da wirklich hineingehen willst und willst auch diese Erfahrung machen, von denen wir hier vom Wort Gottes hören. So, heute Abend der Prediger und das Wort Gottes. Wir gehen noch einmal zu Apostelgeschichte 6, wo Helmut auch schon gewesen ist. Und da ist die Situation, das war ja ein gewaltiger Aufbruch, Erweckung, da war viel zu organisieren und zu machen und die Gemeinde formierte sich und dann heißt es dort in Vers 2, im zweiten Teil, es ist nicht gut, das hat der Apostel dann gesagt, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Sie hatten kein Problem damit, bei den Tischen zu dienen. Sie waren nicht irgendwie faul oder so, aber sie haben verstanden, als Leiter, als Hirten dieser neuen Bewegung, sie haben einen anderen Auftrag, sie haben andere Prioritäten und sie müssen das tun, wozu sie gerufen sind. Und man muss andere finden, die dann das tun, was sie bisher getan haben. Es ist nicht gut, das Wort Gottes zu vernachlässigen. Und dann in Vers 4 wird das noch ein bisschen konkretisiert. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Beständig im Dienst des Wortes bleiben. Und wenn hier jemand denkt, Dienst des Wortes ist am Abend vor dem Gottesdienst dann noch irgendwie schnell ein 5-Punkte-Gebet Zettel zusammenzuschreiben für die nächste Predigt, der ist völlig irregeleitet. Das ist nicht, was der Dienst des Wortes ist. Wir werden erklären und zeigen lassen aus dem Wort Gottes, was der Dienst des Wortes ist. Ja. Das hat etwas mit Hingabe und mit einem Leben zu tun mit dem Wort Gottes, so wie Gott es beschrieben hat. Und die Predigt ist dann nur ein Ausfluss dessen, was zuvor der Heilige Geist in dem Prediger getan hat. Das ist nur ein Ausfluss, das ist nicht der Dienst. Der Dienst ist im Verborgenen einfach vor dem Herrn zu sein und so mit dem Wort umzugehen, wie die Bibel beschreibt, dass man damit umgehen soll. Und das werden wir uns heute anschauen. Lass uns einmal gehen zu 2. Petrus. Erste Kapitel. Das ist ein interessanter Text, den ich jetzt hier lesen werde, der von der Struktur so aufgebaut ist, wie auch viele Briefe von Paulus. Es gibt einen ersten Teil, der beschreibt das Werk der Erlösung. Und dann gibt es einen zweiten Teil, der beschreibt, wie die Erlösung jetzt an den Mann, an die Frau gebracht wird, wie das real wird. So sind Epheser, Kolosser, Philippa aufgebaut. Und diese Struktur hier findet sich auch bei Petrus, nur eben ganz komprimiert. Ich lese mal. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben, durch die Verheißungen göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Hier wird in ganz komprimierten Worten die Erlösung beschrieben und alles, was es braucht für ein Gott wohlgefälliges Leben, ist da. Das hat Christus am Kreuz uns erworben, das steht uns zur Verfügung, es ist da. Nur, es ist noch nicht in unserem Leben. Aber da ist es schon mal. Es muss nicht noch geschaffen werden, wir müssen das nicht erbeten, sondern es ist da. Aber jetzt kommt der zweite Teil, wie kommt das in unser Leben? Und vielleicht hast du auch schon solche geistlichen Überflieger erlebt und erlitten, die uns sagen, nein, nein, wir brauchen gar nicht zu bitten, es ist alles da, es ist alles gegeben, wir sind reich in Christus. Und sie schwärmen immer nur von dem, was sie bekommen haben, von den himmlischen Reichtümern, die sie angeblich alle oder die sie tatsächlich auch bekommen haben. Das Dumme ist nur, wir sehen davon so wenig in ihrem Leben. Weil sie den zweiten Teil vergessen und sie denken, alles, was es braucht, ist einfach zu sagen, wir sind mit jedem himmlischen Segen gesegnet. Wir sind schon gesegnet, wir haben alles, nicht mehr dafür beten. Es ist schon alles fertig, es gehört uns und das war's jetzt. Das ist Schwärmertum, das ist total unrealistisch, ja? Weil dein Ehepartner oder deine Angehörigen, die sehen nichts von der Herrlichkeit, die du hast. Es muss aber runterkommen, es muss auf den Alltag runterkommen. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und das ist unser Teil. Das erste ist Gottes Teil. Und der zweite Teil ist, was wir jetzt daraufhin, weil diese Dinge da sind, was wir tun sollen, damit das in unser Leben hineinkommt. Das sind immer zwei Aspekte. Was hat Gott getan? Und was sollen wir jetzt tun, damit es in unser Leben kommt? Und diese beiden Dinge müssen immer zusammengehen, immer zusammen. So setzt eben deshalb, da haben wir wieder ein schönes Wort hier, eben deshalb, weil das alles da ist, weil die gewaltigen Schätze, die gegeben worden sind, übrigens in Form von Verheißungen. In Form von Verheißungen sind diese Schätze uns gegeben. Und diese Verheißungen führen dazu, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden, in das Wesen Christi verwandelt werden. Und weil das uns alles geschenkt ist, weil wir diese gewaltigen Verheißungen haben, wir werden uns gleich ein, zwei davon anschauen, eben deshalb setzt allen Eifer oder Fleiß daran. Hier ist das entscheidende Wort, Eifer oder Fleiß. Was ist Fleiß? Fleiß ist mit Beständigkeit und Hingabe regelmäßig kleine Schritte zu gehen. Regelmäßig, jeden Tag, immer wieder neu. Jahr ein, Jahr aus, Jahrzehnt um Jahrzehnt und immer so weiter. Das ist, worum es geht. Und es gibt sehr viele Leute, die sind passiv, die sind faul und sie träumen den Traum. Eines Tages kommt der vollmächtige Gastsprecher in die Gemeinde und der legt ihnen die Hände auf und er spricht ein Gebet und dann geht's los. Und dann beginnt ihr gewaltiger Dienst, mega, intergalaktisch, also wirklich in höchsten Dimensionen. Nur leider, dieser Gastsprecher war noch nicht da. Und ich sag dir was, der kommt auch nicht. Dass jemand für dich betet und alles wird anders. Und aus Langeweile und Passivität und Ablenkung wird auf einmal ein sprühendes, lebendiges, fruchtbringendes, geistiges Leben. So etwas gibt es nicht. Andere denken, der Tag wird kommen, da bin ich so entschieden. Also da setze ich an zum großen Sprung, zum großen Haruk. Du, ich gehe in mein Zimmer, ich schließe die Tür ab, schmeiße den Schlüssel aus dem Fenster und sage, Herr, ich gehe hier nicht mehr raus, bis du mich segnest. Und ein paar Stunden später rufen sie einen Notruf an und sagen, holt mich hier bitte raus. Das funktioniert nicht. Ein gewaltiger Kraftakt, der alles verändert, das gibt es nicht. Das ist nicht das geistige Leben. Das geistige Leben wird verglichen mit dem natürlichen Leben. Da wird ein Baby geboren und dann wird es gestillt und dann wächst es heran. Und dann sagt der kleine Junge, ja, Mami, ich will auch groß und stark werden. Prima, isst dein Müsli jeden Morgen. Jeden Tag kleine Schritte gehen, aber regelmäßig. Nicht einmal den großen Krawumms und das ist es dann, sondern kleine Schritte, Fleiß. Das ist das entscheidende Wort, was den Jünger ausmacht, Fleiß. Und das ist was für ein Fleiß? Es ist Fleiß im Umgang mit dem Wort, im Umgang mit diesen großen Verheißungen. Diese Verheißungen müssen eingelöst werden. Diese Verheißungen müssen ergriffen werden. Die müssen geglaubt werden. Und das ist unsere Aufgabe. Das kann Gott nicht für uns übernehmen, weil es um unser Herz geht, um unsere Gefühle, um unsere Art zu denken. Und Gott kann nur sagen, geh diese Schritte und ich helfe dir auch dabei und ich gebe dir auch Kraft, aber trotzdem, du musst sie gehen. Und viele Gläubige sind verwirrt, weil sie nicht verstehen, was ist Gottes Teil und was ist ihr Teil. Und sie würden so gerne sehen, dass Gott ihren Teil übernimmt. Das wird niemals passieren, weil wir sind beteiligt. Wir sind nicht passiv. Wir sind nicht ein Stück Holz, das Gott bearbeitet oder ein Stück Tonklumpen und er macht daraus etwas. Nein, nein, wir sind beteiligt. Wir sind aktiv. So, das sind gewaltige Verheißungen, durch die dieser Veränderungsprozess, die Verwandlung in die göttliche Natur, in das Wesen Christi zustande kommt. Und wir arbeiten mit diesen Verheißungen und wir bringen sie vor Gott und wir warten auf Gott und wir tun ein paar Schritte, die Gott uns in seinem Wort gebietet. So, jetzt gucken wir uns mal ein oder zwei von diesen gewaltigen Verheißungen an. Und das sind alles Verheißungen im Alten Testament, die den neuen Bund beschreiben. Neuen Bund, schon mal gehört? Ja, Alten Bund, Neuen Bund. Wir gehören zum Neuen Bund und viele sind verwirrt. Was ist denn jetzt der Neue Bund und worum bestätigt er? Wir brauchen nur ins Wort zu schauen und da haben wir ein paar gewaltige Verheißungen, 4, 5 oder so, mehr sind es gar nicht, die das beschreiben, was Gott für uns hat und was das Wesen des Neuen Bundes ist. Wir gehen einmal zu Jeremia. Jeremia Kapitel 31, Vers 33. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Jetzt wird das Wesen des Bundes beschrieben. Worum geht's da? Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein. Fangen wir mal von hinten an. Das ist das Ergebnis, wenn dieses Werk geschieht. Beziehung mit Gott. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Völlige Harmonie, völlige Gemeinschaft mit unserem gewaltigen Gott, unserem Schöpfer. Und wie kommt Gott mit uns dahin? Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Zwei Dinge tut der Herr mit seinem Gesetz. Und hier ist bitte nicht das mosaische Gesetz gemeint, mit all den Waschungen und Opfern und Riten und all diesen Dingen, sondern hier wird das Wort Gesetz benutzt als Zusammenfassung des Willens Gottes, sein Wille, seine Ordnung. Und er will sein Gesetz in unser Innerstes legen und dann auch noch zusätzlich auf unser Herz schreiben. Und das Ergebnis ist Gemeinschaft, ist Beziehung, dass wir uns an unserem Gott erfreuen und er kann sich an uns freuen. Um das geht es, dafür sind wir geschaffen, uns an Gott zu erfreuen und so zu leben, dass er sich an uns erfreut. Das ist unsere Berufung, das ist die Berufung von jedem Gläubigen. Und ich finde es immer so traurig, wenn ich sehe, gerade bei den jungen Leuten, die wollen immer Prophetien haben. Die wollen immer hören, wozu sie geschaffen sind. Und das ist ja grundsätzlich ein gutes Anliegen. Aber das durch Prophetien von irgendwelchen Propheten zu erfahren, ist ein falscher Weg. Statt ins Wort zu gucken und die allgemeine Berufung zu erkennen, die wir alle gleich haben, ja, suchen Sie die spezielle Berufung. Und natürlich, wir haben, jeder von uns, eine ganz spezielle Berufung. Aber der Punkt ist, Solange du nicht deine allgemeine Berufung, die du mit allen Gläubigen teilst, ergreifst und da hineingehst, wirst du auch niemals in deine spezielle Berufung kommen. Es ist ein Irrweg, eine vermeintliche Abkürzung. Wir suchen jetzt den Propheten und der hat die Fähigkeit, im Geist zu sehen, was uns bereitet ist und welchen Dienst wir haben und so weiter. Das ist sehr, sehr ungesund und ich habe aus allernächster Nähe so etwas miterlebt und das bringt keine gute Frucht. Das bringt hochnäsige junge Gläubige hervor. Weil die sind alle zu Aposteln und zu Weltevangelisten und zu Stadionfüllern und zu gewaltigen Lehrern, die über Satellit den ganzen Erdball bestrahlen und was die alles, ein Ding größer als das andere. Und ich habe Situationen erlebt, da junge Neubekehrte kriegen die Prophetie, du wirst ein Apostel sein. Und nächste Woche gehen sie zur Gemeindeleitung und sagen, ich bin Apostel und ihr müsst euch jetzt mir unterordnen. Das klingt so krass, aber solche Dinge passieren und ich habe es selber erlebt. Eine Gemeinde sagt, Hilfe, einer unserer Neubekehrten sagt, ich kann nur noch mit euch auf einer Ebene zusammenarbeiten. Ich bin jetzt euer Apostel, ihr müsst euch mir alle unterordnen. Sagt, komm und hilf uns, von diesem Verrückten irgendwie frei zu werden. Es gibt so viel krasses Zeugs. Menschen sind nicht gegründet im Wort Gottes und kriegen Prophetien und denken, morgen fängt's an. Und manchmal ja, Gott gibt Prophetien. Als Neubekehrter, ich war 2 Jahre beim Herrn, habe ich eine Prophetie bekommen für meinen Dienst in ganz Deutschland. Ich war 2 Jahre Christ in ganz Deutschland. Aber Gott war so gnädig, mir nicht zu verraten, dass es über 20 Jahre dauern würde, bis es überhaupt erst anfängt. Und es fängt immer noch an bei mir. Wir denken, Gott hat gesprochen, ja, wir sind die neue Generation, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Das ist nicht wie früher, Mose 40 Jahre vorbereitet. Das geht heute alles instant, weil das Ende ist nah und ich bin ganz speziell. Solche müssen wir ganz schnell erden und sagen, willst du was werden im Wort Gott, im Reich Gottes? Jawohl, hier ist die Klobürste. Ich mache dich zum Chef über die Klos. Dann werden sie nüchtern und da lernen sie Treue. Oder irgendwas Ähnliches, Teppichpfleger oder Blumengießer. Oder es gibt viele Möglichkeiten in der Gemeinde, wo wir solche Überflieger erden können, wo sie Treue zeigen können im Kleinen. Diese Verheißung hier in Jeremia 2,31 ist so grundlegend, so wichtig für uns, obwohl hier steht Israel, ja. Aber wer seine Bibel kennt, weiß, dass diese Schriftstelle noch 2-mal im Neuen Testament vorkommt. Also für uns. Hebräer 8, Vers 10 und dann nochmal in Kapitel 10. Da wird diese Prophetie oder diese Verheißung noch einmal wiederholt. Und deswegen wissen wir auch, das ist nicht irgendwie ein spezieller Bund für Israel. Das ist der neue Bund. Es gibt nur einen neuen Bund. Der ist für Israel und der ist auch für uns. Und wir haben das Privileg, da schon hineingenommen zu sein. Und jetzt müssen wir verstehen, was das bedeutet. So 2 Dinge will Gott tun, um dieses Ziel der Gemeinschaft zu erreichen. Sein Wort, sein Gesetz, sein Willen, seine Ordnung legt er in unser Inneres. Oder im Hebräer wird es dann präzisiert in unser Denken, in unseren Sinn. Gottes Gedanken, Gottes Wille, Gottes Absichten in unseren Sinn. Und dann Phase 2, das wird auch noch aufs Herz geschrieben. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Erst Denken, erst der Sinn und danach das Herz. Das sind 2 verschiedene Abteilungen. Sinn ist ein Teil unserer Seele. Und Herz ist eine tiefere Etage und das ist der entscheidende Bereich, weil unser Leben kommt aus unserem Herzen. Wenn wir ein anderes Leben haben wollen, ein besseres Leben haben wollen, ein Leben, das mehr Gott wohlgefällig ist, es geht nur über ein verändertes Herz. Und Gott will unser Herz verändern und er tut das, indem er sein Gesetz, seine Absichten, seine Pläne, seine Ordnung auf unser Herz schreibt. Okay, fangen wir mit dem ersten an. Gottes Absichten, Gottes Gedanken, Gottes Ordnungen in unseren Sinn. Wie macht er das denn? Gute Frage. Wir müssen Fragen stellen an das Wort, dann kriegen wir auch Antworten. Ja? Wie macht Gott denn das, dass er das in unseren Sinn hineinlegt? Während wir ein blödes Video nach dem anderen anschauen und darauf warten, irgendwann wird er das schon tun, das wird nicht funktionieren. Sondern wir sind aktiv gerufen, mitzuarbeiten. Und da sind wir jetzt bei Römer Kapitel 12. Du kennst die Struktur vom Römerbrief, die ersten Kapitel, da sind die grundlegenden Dinge der Erlösung, Jesus, unser Sühneopfer, Kapitel 3, und die Gnade ohne Werke, in Kapitel 4, und dann geht es weiter, Kapitel 6, dann die Befreiung von dem Zwang, sündigen zu müssen, durch das Kreuz, in dem wir mit Christus gekreuzigt sind. Und das ist einer der Hauptgründe für so viel Sünde in der Gemeinde, weil Römer 1 bis 8 kaum noch gelehrt wird. Dieses Fundament haben ganz viele, und sie verstehen gar nicht, was ist das Kreuz und was ist mit mir am Kreuz passiert. Gott hat nicht nur am Kreuz mit Jesus gehandelt, er hat mit mir gehandelt. Und nur durch das Wort und durch den Dienst des Heiligen Geistes können wir das verstehen. Okay, dann geht's weiter in Römer 7, Befreiung vom Gesetz. Und das ist nicht unbedingt notwendigerweise das mosaische Gesetz, das ist diese innere Instanz in dir, die anderen dich verklagt, die anderen sagt, du musst das machen und du musst das machen. Und weil du das nicht gemacht hast, deswegen wird es nichts mit dir und deswegen wirst du nicht gesegnet. Und das Gesetz in dir verlangt die richtigen Dinge. Du sollst mehr beten, du sollst fasten, du sollst Gott suchen, du sollst endlich anfangen zu dienen. Aber das Problem ist, diese Stimme macht dich fertig und klagt dich an, statt dich zu motivieren. Und auch da gibt es eine Lösung, die ist in Römer 7 beschrieben, dass wir auch dem Gesetz abgestorben sind. Und dann endlich kommen wir in die Erlösung hinein und das ist Römer 8. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Da ist diese Beziehung zum Heiligen Geist, der in uns wohnt und der permanent eine Arbeit tut. Er ist die Gegenkraft zum Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde wird nicht aufgehoben durch Willenskraft. Das hat er in Römer 7 schon probiert. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich andauernd. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann kommt die Erlösung. Es ist der innewohnende Heilige Geist, dem wir vertrauen in jedem Moment und der da ist und der eine stärkere Kraft ist als der Zwang zur Sünde. Sünde wird nicht überwunden durch Anstrengung und Willenskraft. Vergiss die Idee. Sondern durch Glauben und Vertrauen und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der da ist und der dich in eine neue Dimension gehoben hat und der dort jetzt wirken will. Okay, soweit die Grundlagen der Erlösung. Dann kommt ein wichtiger Einschub, der unser Verhältnis zu Israel betrifft. Und dann wird's praktisch in Kapitel 12. Jetzt geht's wirklich in die Praxis. Das andere war die Grundlagen der Erlösung, aber jetzt geht es ganz, ganz praktisch. Und was lesen wir dort in Vers 2? Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Verwandlung durch Erneuerung des Sinnes, deiner Art, wie du denkst, wie du Dinge siehst. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ohne Erneuerung unseres Denkens können wir den Willen Gottes nicht erkennen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir das Wort Gottes nehmen und dass wir studieren, dass wir Themen studieren und unsere alten Ideen erkennen im Licht des Wortes Gottes als Schrott, als geistlicher Müll, als etwas, was wir entsorgen müssen. Und wir nehmen jetzt Gottes Gedanken. Das geht nur, indem wir fleißig im Wort Themen studieren. Kapitel lesen hintereinander ist gut und schön, aber wenn wir Themen studieren, dann nehmen wir aus der Bibel alle Schriftstellen zu einem Thema. Und das ist, was viele nicht getan haben und deswegen sind sie verwirrt. Und sie gründen sich auf eine Schriftstelle, nehmen wir mal so ein Ding wie 1. Korinther 12, nicht alle reden in Zungen, da haben wir es. Siehst du, und du sagst, das ist die Geistestaufe und die ist für alle Gläubigen. Aber Paulus sagt, nicht alle reden in Zungen. Ich löse das mal nicht auf, falls das jemanden betrifft. Das ist dein Problem, weil du von einer Schriftstelle eine Lehre baust. Aber du brauchst das gesamte Bild und dann siehst du von 1. Korinther 12, er redet von was ganz anderem als von der Geistestaufe und deinem persönlichen Sprachengebet, was jeder Christ haben kann und haben soll und haben darf. Das ist jetzt nicht mein Thema. Es ist nur ein Beispiel für, man hat nicht sein Denken erneuert, man sieht nicht das ganze Bild und gemäß seiner Prägung, dann nutzt man eine Schriftstelle und hat dann da so die Idee, was diese Schriftstelle denn jetzt bedeutet. Das geht mit ganz, ganz, ganz vielen Dingen so. Vielleicht der wichtigste Bereich ist, was ist eigentlich die Liebe Gottes? Wie sieht die Liebe Gottes wirklich aus? Und viele denken, die Liebe Gottes besteht darin, dass Gott lieb ist. Das ist ihre Vorstellung von der Liebe Gottes. Das ist eine menschliche Sichtweise, die hat mit der Bibel nichts zu tun. Hast du schon mal gelesen, dass Jesus sehr schroff sein kann, dass er Menschen zurückweist, dass er sie konfrontiert, dass er sie hart anfasst? Ja und? Die Schrift sagt, alles, was er getan hat, war der Wille Gottes. Wenn er da Pharisäer zusammengefaltet hat, dann war er nicht abends im Bett. Meine Güte, es war aber doch ein bisschen krass und irgendwie war es doch lieblos eigentlich. Ja? Die kommen sogar und sagen, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns, in der Hoffnung, Jesus lenkt ein und wird wieder lieb. Ja? Und ja, was, wirklich, habe ich euch verletzt? Oh, meine Güte, das wollte ich ja überhaupt nicht. Oh, boah, das tut mir aber leid, also ich bitte euch um Vergebung. Haben wir sowas im Wort Gottes? Jesus war ohne Sünde. Alles, was du siehst am Verhalten von Jesus, ist Liebe, weil Gott Liebe ist. Und wir müssen Liebe neu definieren, und zwar aufgrund des Wortes Gottes. Und wir müssen aufhören, so zu argumentieren und zu reden, ja Bruder, Gott ist Liebe, was machst du denn da? Weißt du nicht, dass Gott Liebe ist? Nein, du musst sagen, Gott ist Liebe. Das heißt, was du in diesem Buch findest, wie Gott mit Menschen umgeht, entweder mal das Testament durch die Propheten oder er selber direkt oder dann im Neuen Testament Jesus und die Apostel, all das, das ist die Summe davon, so sieht Liebe aus. Und das ist vielleicht eines der größten Bereiche, wo Menschen irregeleitet werden und sehr eifrig sein können und sehr aktiv werden können, und vermeintlich für das Richtige kämpfen, für die Liebe. Und sie sind völlig irregeleitet. Und sie verstehen die Liebe Gottes nicht, weil sie niemals ihre Hausaufgaben gemacht haben und ihr Denken erneuert haben. Gott ist Liebe. Und alles, was wir da sehen, auch wenn wir denken, ganz schön krass, was Jesus da sagt. Stell dir mal vor, in einer Gemeinde in Offenbarung drohte an, wenn das nicht aufhört, komme ich und führe Krieg mit euch. Das kann doch nicht sein, dass Jesus mit einer Gemeinde Krieg führt. Ich bitte dich, er liebt doch die Gemeinde. Aber das ist, was er sagt. Ich führe Krieg mit euch, wenn das nicht aufhört. Gott ist Liebe. Und wir müssen aus diesem menschlich-seelischen, gefühlsmäßigen rauskommen und müssen die Realität der Liebe Gottes sehen. Im Worte Gottes. Und so gibt es ganz, ganz viele Themen und wir haben haufenweise Baustellen und Irrtümer und Verwirrung, weil wir nicht unser Denken erneuert haben, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben und weil es da Dinge gibt, die für uns so sicher sind und so selbstverständlich und so normal, wenn jemand was anderes sagt, das muss falsch sein, weil wir haben das immer so geglaubt. Nimm so ein Beispiel. Natürlich, ein Pastor leitet eine Gemeinde. kannst du mir eine neutestamentliche Gemeinde zeigen, die von einem Pastor geleitet wird? Du wirst keine finden. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist eine menschliche Erfindung. Da hat Luther die Reformation nicht vollendet und hat einfach das Muster aus der katholischen Kirche übernommen. Und statt Priester haben wir jetzt einen Pfarrer, aber er ist nur ein Etikett geändert. Aber das ist der, der den Hut auf hat. Das ist der, der die Gemeinde leitet. Das ist der, der sagt, wo es lang geht. Aber im Neuen Testament gibt es etwas nicht. Es gibt Älteste, immer Plural, also mindestens zwei, die zusammen vor Gott für die Gemeinde verantwortlich sind. Und diese Ältesten machen Hirtendienst. Die sind nicht Pastoren. Die machen Hirtendienst. Hirtendienst als Verb und nicht als Positionsbeschreibung und Titel, den man auf die Visitenkarte schreiben kann. Das ist alles total krass und total verkehrt. Aber bis zum heutigen Tage ist das Standard. Und wenn eine Gemeinde entdeckt das neutestamentliche Muster und fängt an, Ältesten-Team zu haben, dann kommen die anderen und sagen, ihr seid ja gar keine richtige Gemeinde, ihr habt ja noch nicht mal einen Pastor. So verhärtet und verkrustet ist das Denken von so vielen, weil wir denken, so ist Gemeinde. Und ohne Pastor, das gibt's ja gar nicht, das geht auch gar nicht. Ja? Und ich höre dann Menschen sagen, auch Leiter, du, wir sind alle so verschieden, wie sollen denn drei oder vier Älteste eines Sinnes sein? Die sind doch alle verschieden, die haben verschiedene Erfahrungen, verschiedene Persönlichkeiten. Wie sollen denn die eines Sinnes sein? Ich sage, dein Glaube ist klein. Paulus hat die Erwartung, dass seine ganze Gemeinde eines Sinnes ist. Du glaubst doch nicht mal an vier reife Männer, die eines Sinnes sein können. Aber mein Thema ist nicht Leiterschaft. Das ist nur ein Beispiel von vielen anderen, die wir hier finden könnten, die zeigen, wir leben in Traditionen, wir denken, das ist normal und wir haben nie im Wort geguckt, ob das wirklich normal ist. Weil normal ist, was die Norm ist. Und Gott gibt die Norm und niemand anders. Weil er ist der, der das Ganze erfunden hat. Amen. So, wir studieren Themen. Wir finden heraus, was Gottes Gedanken sind über bestimmte Bereiche, über bestimmte Themen. Ich könnte jetzt viele Themen nennen, habe ich schon genannt. Liebe, Sünde, Erlösung, Werk der Erlösung, Sühnetod Jesu, das Kreuz. Was heißt es, das Kreuz täglich auf sich zu nehmen? Jesus sagt, damit fängt das christliche Leben an, jeden Tag das Kreuz auf sich zu nehmen. Und ich sage es immer wieder und manchmal habe ich so wilde Predigergelüste und denke, jetzt müsste ich eigentlich mal an dieser Stelle unterbrechen und mit dem Funkmikro durch die Reihen gehen und jeder darf jetzt mal mit eigenen Worten, ohne einen Bibelvers zu benutzen, erklären, wie er sein Kreuz jeden Tag auf sich nimmt. Und ich glaube, ganz viele kämen ins Stammeln und Schwitzen und sagen, ich passe, der Nächste bitte. Was sagt das? Wenn Jesus sagt, damit fängt es an. Das ist der Start ins christliche Leben, das Kreuz zu nehmen. Das sagt mir, wir sind kurz vor dem Start. Kurz vor dem Anfang. Da sind wir. Das ist ernst. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und ich finde, es spricht sehr, sehr viel dafür, dass wir bei diesem Projekt Erneuerung unseres Denkens, dass wir an einem Thema anfangen, das ich jetzt vorschlagen werde. Und das ist das Wort Gottes. Was sagt Gott eigentlich über sein Wort? Weil das Resultat dieses Bibelstudiums wird sein, dass Motivation und Hunger in dir entsteht, jetzt wirklich einzusteigen und die ganze Fülle des Wortes Gottes auszubaggern und zu nehmen und in dein Leben hineinzuziehen. So wollen wir uns einige Schriftstellen mal anschauen, die Gott über das Wort und wie das Wort arbeitet und wie das Wort wirkt. Diese Schriftstellen wollen wir mal ein paar wenige anschauen, aber dann den Rest macht ihr dann bitte alleine zu Hause. 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, sorry. Das Wort Gottes wirkt in uns weil wir und wenn wir glauben. Er redet zu den Thessalonichern, das Wort, das ihr gehört habt, wirkt in euch, weil ihr glaubt. Damit fängt alles an. Ja, ohne Glauben wird das Wort Gottes nichts bewirken können von all den wunderbaren Dingen, die geschrieben sind. Es wird nichts davon in Erfüllung gehen. Es fängt an mit Glauben an die enorme Kraft des Wortes Gottes. Deswegen, als die Juden fragen, was sollen wir denn tun, um die Werke Gottes zu wirken? Gibt er eine sehr interessante Antwort. Sag, erstmal geht es gar nicht darum, was ihr tun könnt. Es ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was ist das erste Werk? Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und in dem Wort Gottes eingebaut ist eine Kraft in dir, Glauben hervorzubringen, was komplett anderes ist als mentale Zustimmung. Viele Leute sagen, ja, ich glaube an die Bibel, ich glaube an Gottes Wort. Aber das Wort Glauben hat eine ganz viel tiefere Bedeutung. Es ist nicht eine mentale Zustimmung, sondern es ist eine Realität im Herzen. Es ist eine Gewissheit, die ganz, ganz stark ist und die dich prägt und die dich motiviert und die dich in Gang bringt und die dein Motor sein soll. Das Wort Gottes hat diese Kraft. Paulus sagt, dass die Verkündigung kommt aus der Predigt. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das ist ja unser Thema, der Prediger und das Wort Gottes. Gottes Wort hat Kraft in uns, diese Glaubensgewissheit hervorzubringen. Was ist Glaube? Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und deswegen haben, nochmal zurück zu Römer 6, so viele keinen Sieg über Sünde, weil sie gar nicht glauben, was am Kreuz mit ihnen passiert ist. Und wenn du nicht glaubst, was mit dir passiert ist, hast du auch nicht den Erfolg oder den Segen davon. Weil alle Segnungen von Gott kommen durch Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und erst wenn ich verstehe, ich bin ja mit Christus gekreuzigt. Der Verstand sagt, ja hallo, hast du noch alle? Das war vor 2000 Jahren. Wie kann denn Gott an dir handeln, wo du ja noch gar nicht auf der Welt warst? Da kannst du lange drüber nachdenken und du wirst niemals eine Antwort finden. Aber du kannst sagen, Gottes Wort ist wahr. Und wenn Gott sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann bin ich mit Christus gekreuzigt. Punkt, fertig, aus, Verstand. Hör auf, Purzelbäume zu schlagen. Es ist so, Fakt, fertig. Es ist so. Glaube, das Wort Gottes hat die Kraft, Glauben in uns zu bewirken. Und Glauben ist der Schlüssel für alle Segnungen. Alles, was von Gott kommt, alles, was auf Golgatha erworben ist, durch Glauben. Zweiter Timotheus 3,15, das Wort hat die Kraft, uns weise zu machen zur Rettung. Jakobus 1, Gottes Wort hat die Kraft, unsere Seele zu retten. Ja, was soll denn das bedeuten? Die Seele soll gerettet werden. Heißt das, wenn das nicht passiert, dann komme ich da oben im Nachthimmel an ohne Seele? Oder wie soll man das verstehen? Die Seele ist unsere Baustelle. Da muss das Wort Gottes ran und muss Veränderungen bewirken. Und die Seele zu erretten heißt, die Seele zu befreien und zu befähigen, all das, was Christus uns erworben hat, zu erfahren, zu genießen. Deine Seele ist deine Baustelle. Das sind deine Denkweise und deine Gefühle. Das ist Seele. Und da ist das Problem. Und wenn du verstehst, das ist dein Bereich. Du hast Autorität über deine Gefühle. Du hast Autorität über deine Gedanken und damit auch über deine Fantasie. Und du sollst die Waffen des Geistes erkennen, ergreifen und dann dich an die Arbeit machen. Herr, nimm mir diese schrecklichen Gedanken. Das wird niemals funktionieren. Du stehst auf. Du nimmst Gedanken gefangen. Es ist dein Bereich zu denken. Und du sagst, ich werde nicht erlauben, dass hier es denkt. Wer ist denn es? Das ist mein Bereich und hier herrsche ich und niemand anders darf da herrschen. Und ich strebe das an, vollkommene Kontrolle über mein Denken zu haben. Nicht mehr tagträumen, nicht mehr während der Predigt sitzen und abwandern in die Karibik oder in irgendwelche schmutzigen Filme, sondern du hast vollkommene Kontrolle. Das ist dein Bereich, das hat Gott dir gegeben. Er gibt dir die Waffen und sagt, und jetzt ran und benutze, was ich dir gegeben habe und erobere dein Denken. Bring dein Denken in meine Ordnung. Bring deine Fantasie in meine Ordnung. Ich habe immer wieder diese interessante und spannende Aufgabe, Männer von Pornografie zu helfen, freizukommen. Und wenn sie nicht lernen, ihre Gedanken zu kontrollieren und ihre Fantasie zu kontrollieren, sie werden niemals frei werden. Sie können nicht frei werden, weil es immer da startet. Es hat mit Internetangeboten oder mit Bildern und Zeitschriften, es hat damit gar nichts zu tun. Es fängt immer hier an. Gedanken, Fantasien, die man nicht unter Kontrolle hat. Und ab einem bestimmten Punkt läuft die Automatik ab, wie einfach nach Fahrplan. Da kannst du nichts mehr machen. Der Zug fährt ab und am Ende ist dann wieder das Jammertal und die Reue. Und man verurteilt sich und man klagt sich an und sagt, ja, ich muss mehr Kraft haben. Nein, du musst nicht mehr Kraft haben. Du musst hier oben Ordnung schaffen. Du musst lernen zu herrschen. Römer 5, 17, das ist ein grundlegender Segen der Erlösung, dass wir jetzt befähigt sind zu herrschen mit Christus. Und weil ich von meiner Vergangenheit her beides kenne, beherrscht zu werden von Ängsten, von Panikattacken, von Sorgen, von ganz merkwürdigen Zuständen, für die es überhaupt keine Worte gibt, und von manchen anderen Dingen, unreinen Dingen, weil ich davon beherrscht wurde und der Herr sein Werk in mir getan hat, kann ich sagen, ich kenne den Unterschied zwischen beherrscht werden und zu herrschen. Für die, die nur die erste Seite kennen, ich sage dir, zu herrschen ist so viel entspannter und schöner. Dazu hat Christus dich berufen und bevollmächtigt. Aber du musst deine Waffen kennen, du musst deine Autorität kennen und du musst lernen, das zu gebrauchen und diesen Bereich der Gedanken und der Gefühle und der Fantasie in Besitz zu nehmen. Das Wort Gottes hat die Kraft, die Seele zu retten. 1. Petrus 1, 22, unsere Seele wird gereinigt durch Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Das ist der Schlüssel. Lernen, gehorsam Schritte zu gehen. Gegen Lügen, gegen Entmutigung, gegen Enttäuschung, gegen, ach, das ist mir alles zu viel, das ist mir zu schwer und das ist zu kompliziert und ich verstehe das alles nicht und ich bin einfach hilflos, ich habe keinen Plan. Dieses Chaos muss aufhören. Und Gott gibt dir den Plan und du weißt, wer du bist in Christus und du ergreifst deine Position und du lernst zu herrschen und du gehst gehorsam Schritte und du kommst abends von der Arbeit nach Hause und alles und du sagst, ach, ich bin heute so kaputt, heute muss ich meinen Hauskreis ausfallen lassen. Und das machst du andauernd, weil du immer kaputt bist. Statt zu sagen, ich tue es jetzt und wenn ich meinen Körper halbtot zum Hauskreis schleppe, ich bin da. Ich bin aus Verpflichtung da, aus Entschiedenheit, aus Treue und nicht, weil mir heute danach ist. Und so viele Gläubige pfeifen immer noch oder tanzen immer noch nach der Pfeife vom Spaßgott. Ich habe heute keine Lust, ich fühle mich nicht so. Und deswegen kommen sie mit ihrem Gebetsleben nicht klar, deswegen kommen sie mit ihren Diensten nicht klar, mit ihren kleinen Verpflichtungen in der Gemeinde, die kommen nicht klar, weil immer ihre Gefühle und ihre Lust bestimmt. Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Ich habe mich festgelegt, ich mache diesen Dienst, ich habe mich festgelegt, ich komme zum Hauskreis. Und egal, wie ich mich fühle, oh, ich bin heute so schlapp, okay, geh, überwinde dich. Und nachher um 10 fliegst du nach Hause, sagst, wie gut, dass ich überwunden habe. Und das war so ein gesegneter Hauskreis. Schon mal erlebt sowas? Ja. Und das Interessante ist, im Arbeitsleben erlauben wir uns diese Nummer auch nicht. Wer ist schon mal Montagmorgen aufgewacht und sagt, heute auf die Arbeit? Nee, also ehrlich, keine Böcke, wirklich nicht. Überhaupt. Ist schon mal einer von euch so aufgewacht oder bin ich irgendwie der Einzige? Oder? Da sind doch noch 2, 3, okay. Und der Rest tut Buße wegen Unehrlichkeit, okay? Was machst du damit, wenn du morgen aufwachst und sagst, nee, also heute nicht. Du guckst aus dem Fenster, es regnet, es ist grau und nee, überhaupt keine Lust. Na logisch, du rufst den Chef an, sagst, Chef, ich weiß ja, du bist ein verständnisvoller Chef, heute geht's wirklich nicht. Oder ich versuche mal noch zu 11:30 vorbeizukommen. Keiner von uns macht solchen Blödsinn. Aber in der Gemeinde ist es an der Tagesordnung. Ich habe mich heute nicht so gefühlt. Da konnte ich meinen Dienst nicht übernehmen. Das versteht ihr doch alle, oder? Nein, das verstehen wir gar nicht. Wenn du auf der Arbeit diese Disziplin aufbringst, gegen deine Gefühle zu handeln, wie viel mehr, wenn es um Gott geht? Aber da haben wir einen anderen Maßstab und das ist genau unser Problem. Es geht gar nicht um Kraft, es geht um Motivation. Das Wort Gottes ist so gewaltig, es gibt uns eine Motivation, es baut uns auf, es befreit uns. Johannes 8, 31, 32, kennt ihr alle. Wenn ihr an meiner Rede bleibt, dann und nur dann seid ihr wirklich Jünger. Das ist nämlich das Kreuz, jeden Tag. Ich tue das Richtige, ich tue das Notwendige, ich tue das, was der Wille Gottes ist. Und jedes Mal, wo meine Gefühle sich kreuzen mit dem Willen Gottes, habe ich schon entschieden, ich wähle den Willen Gottes. Das ist das Kreuz. Wenn ihr bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann und nur dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Viele zitieren den letzten Satz, ja, die Wahrheit wird mich frei machen. Ja, unter der Bedingung, dass du diesen Lebensstil lernst, zu bleiben im Wort. Kolosser 3, 16, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Viele lassen es am Sonntag für eine halbe Stunde zum Besuch kommen. Das ist nicht, was das Wort sagt. Sie hören schöne Predigten. Und es reicht bis dahin, dass sie noch dem Prediger die Hand schütteln und sagen, war ein starkes Wort, echt gesalbt, super. Und kommen sind sie aus der Tür raus, geht ihr Leben nach völlig anderen Regeln. Und völlig andere Vorstellungen, völlig andere Werte. Apostelgeschichte 20, 32. Wir sind nur dabei, Schriftstellen zu sammeln, die etwas aussagen über, was das Wort für uns tun kann. Und warum machen wir das? Weil wenn diese Dinge anfangen, uns zu leuchten und real werden, kommt Motivation, tiefer ins Wort zu gehen. Und du bist verantwortlich für deine Motivation. Hör auf, oh, ich habe keine Lust, vielleicht ist morgen besser. Mach dir Lust. Wenn du keine Lust hast, verschaff dir Lust. Und wie kommt das? Indem du anfängst zu denken, was ist das Wort? Was kann das Wort Gottes für mich tun? Und indem du dich mit diesen Wahrheiten füllst, kommt wieder Motivation, noch mehr ins Wort zu gehen. Und dann auch mit dem Wort das zu tun, was Gott so alles verheißen hat oder befohlen hat, was wir mit dem Wort tun sollen. Ich befehle euch, Apostel 20, ich befehle euch bei euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Hier wird das Wort Gottes beschrieben als das Wort seiner Gnade. Es gibt viele verschiedene Worte. Jakobus sagt, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Was für ein Titel für das Wort Gottes, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und hier ist es das Wort der Gnade, das die Kraft hat, aufzubauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Das Wort hat Kraft aufzubauen. Unter der Bedingung, dass du lebst mit dem Wort Gottes, wie Gott es geboten hat. Und das ist nicht einmal kurz einen Kalenderzettel abreißen und den Vers lesen und dann in den Papierkorb und dann spielt das den ganzen Tag keine Rolle mehr. Das ist nicht, dass das Wort bleibt in uns, sondern das Wort bleibt, wenn wir drauf schauen, wenn wir es füllen in unser Denken, wenn wir das bedenken, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir immer wieder drauf schauen. Das Wort hat Kraft aufzubauen. Halleluja. Was für eine wunderbare Verheißung. Ich gebe euch mal ein ganz praktisches Beispiel aus der Bibel. Du kennst ja schon den Spruch, die Bibel erklärt die Bibel. Ja? Du brauchst nicht so viele Bibelkommentare. Geh in die Bibel und sag, Heiliger Geist, hilf du mir. Weil er ist der Autor und er kann dir Parallelstellen geben, auf die noch keiner gekommen ist. Und die machen so viel Sinn. Und eine Schriftstelle kombiniert mit der anderen. Wow, und du hast eine Offenbarung. Und du siehst Dinge, die du noch nirgendwo gelesen hast, die du noch nie gehört hast in keiner Predigt. Und du kriegst Zusammenhänge und du kriegst Einsichten. Und du wirst sowas von motiviert. Erster Samuel 30. Vers 6. Das ist eine schlimme Situation bei David während seiner Flucht und da waren schon seine Leute dabei und sein Anhang und seine Frauen und alles. Und die Philister haben das ganze Lager geplündert und haben alles weggeführt und alles gefangen genommen. Und die Leute haben David dafür verantwortlich gemacht. Und die waren so sauer auf ihn, dass sie ihn töten wollten. Und wie sagt es? Komm, ich muss mal aufschlagen. Ich glaube, es heißt so, David war in großer Bedrängnis. Und das können wir schon verstehen, wenn da eine ganze Meute dich umbringen will, das könnte man schon Bedrängnis nennen, nicht wahr? Was ist denn das im Vergleich mit unserem, wir haben den Bus verpasst oder wir haben uns den Fuß verstaucht. Meine Güte, die wollen ihn hier umbringen, das ist echte Bedrängnis. Vers 6, David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Also das ganze Volk gegen einen Mann, das sind sehr schlechte Aussichten. Und was tut David? Er schreit, er wimmert, er weint, Herr, greif doch ein und mach doch. Nein, was sagt das Wort uns? David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er hat nicht gejammert, er hat nicht gesagt, Herr, mach doch und warum machst du nicht und du hast mich schon wieder verlassen und ich bin ganz alleine und das wird böse ausgehen. Er selber stärkte sich. Was hat er gestärkt? Seine Zuversicht, seine Gewissheit, ich werde das überleben. Weil er hat gewusst, ich bin gesalbt zum König und ich bin noch nicht König. Also das kann gar nicht mein Ende sein. Das sieht zwar so aus, kann aber gar nicht sein. Ja? Das ist dieselbe Glaubenskraft wie Paulus am Schiffbruch. Ja? Auf offenem Meer, treibt auf einer Planke. Ja? Und vorher hat er verkündigt, alle Zeit Sieg. Ich weiß, was auf dieser Planke passiert ist. Da kommt der Teufel. Sagt, na Paulus, immer noch überzeugt von Sieg? Ich sagte, das sieht ziemlich böse aus. Du alleine auf der Planke, abseits der großen Schifffahrtsrouten. Was glaubst du, wer dich hier finden wird? Das ist dein Ende. Fertig, aus. Das war's. Gib auf. Streich die Segel. Lass die Hoffnung fallen. Schmeiß die Flinte ins Korn oder was auch immer. Das war's. Fertig, aus. Nimm die Realität. Schon mal in schlimmen Situationen solche Kommentare gehört vom Teufel? Ja, so kommt er in der schwächsten Stunde und haut uns noch eine drüber und sagt, das war's jetzt, fertig, du bist erledigt. Und was macht Paulus? Er stärkt sich in dem Herrn, auch wenn es da nicht steht. Was war seine Hoffnung, das Wort Gottes? Weil er hat die Verheißung gehabt, ich werde vor dem Kaiser stehen, in Rom. Er war aber noch nicht vor dem Kaiser, so hat er gesagt, ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Ob über Wasser oder unter Wasser oder per Philippus Airline oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, das ist nicht mein Ende. Ich werde vor dem Kaiser stehen. Die Verheißung hat ihm Mut gegeben. Das ist unser Thema. Die Verheißungen ererben. Arbeiten mit dem Wort Gottes gegen Hoffnungslosigkeit, Entmutigung, Verzweiflung, Auswegslosigkeit. Das ist der Punkt. Und was heißt das hier? Wie hat denn David das gemacht? Die Bibel erklärt die Bibel. Er stärkte sich in dem Herrn oder in seinem Gott. Ja, da steht aber nicht, wie er es gemacht hat. Doch, aber nicht da, sondern woanders. 1. Samuel 23. Hier ist auch eine ähnliche Situation, die sehr schlimm aussieht. David erfährt, König Saul ist mit seiner Eliteeinheit hinterm Heer und will ihn umbringen. Ein Mann gegen eine Eliteeinheit, was hat der für Chance? Und dann kommt Jonathan, sein Freund, der auch noch der Sohn von Saul war. Er ging hin zu David nach Horesha, Vers 16, und stärkte dessen Hand in Gott. Da haben wir es. Hast die Parallelstelle zu 1. Samuel 30, 60. Ja, wie hat er das denn gemacht? Jo, lesen wir weiter. Er sprach zu ihm. Durch Worte hat er ihn aufgebaut. Er sprach zu ihm. Und was hat er gesagt? Er hat den Plan Gottes David in Erinnerung gerufen. Und zwar mit der warmen, wohlwollenden Stimme eines Freundes. Nicht wie man einen Börsenbericht vorliest. Kalt und faktisch. Sondern mit Zuversicht, mit Ermutigung, mit Glauben, mit Trost. Er hat zu ihm geredet über die Pläne Gottes. Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Woher weiß er das denn? Sondern du wirst König werden. Er erinnerte David an die Prophetie. Er sagt, Gott ist kein Gott, der lügt. Du hast die Prophetie, du wirst König werden. Saul wird dich nicht finden, weil wenn er dich findet, wirst du nicht König, aber du wirst König werden, also findet er dich nicht. Logisch, nicht wahr? Das Wort Gottes ist so logisch. Halleluja. Er sprach zu ihm mit ermutigender, wohlwollender Stimme über die Pläne Gottes, über die Zukunftspläne, über die Verheißungen Gottes. Und das hat er so lange gemacht, bis David anfing, Hoffnung zu schöpfen und bis David wieder aufgebaut war. Und dann 6 Kapitel weiter oder 7 Kapitel weiter ist David wieder in einer schlimmen Situation. Und dann sagt er, ja, Jonathan ist nicht da, Pech gehabt, keiner kann mich aufbauen. Ja, aber warte mal, was hat mich aufgebaut? War es Jonathan? Nein, das war die Erinnerung an die Verheißungen. Sind die Verheißungen noch da? Ja, ich kann mich selber erinnern an die Verheißungen. Er stärkte sich in dem Herrn, indem er gesagt hat, David, alter Junge, Kopf hoch, es wird alles gut enden, sieht zwar böse aus, aber sei ermutigt, Gott ist auf dem Thron, der Plan Gottes wird nicht versagen, es wird genauso passieren, wie es dir verheißen worden ist. Und das hat er so lange gemacht, bis er anfing, das wieder zu glauben. Du sagst, das klingt aber sehr nach positives Denken und Selbsthypnose und das hat er ja selber gemacht. Das ist das Argument, was du hörst von Christen, die zu viel New Age Stuff vorher inhaliert haben. Das ist ja nicht echt, das macht er ja selber. Die Kraft ist im Wort, aber der Einzige, der das machen kann, bist du. Ja, natürlich machst du das selber. Was ist das für ein Argument? Das macht er selber. Das ist sein Herz, das sind seine Gedanken, das ist seine Fantasie, das ist seine Hoffnung und er macht das selber. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Und im Gegensatz zu diesem positiven Denken, wo die Leute gelehrt werden, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht besser. Ja? Das müssen sie sich einreden. Immer wieder müssen sie sich das einreden. Ja? Der Unterschied ist doch, hier ist ein lebendiger Gott, unser Partner. Und der hat gesagt, und ich vertraue seiner Treue, auf welcher Basis will ich denn glauben, es geht mir jeden Tag besser. Wer hat denn das gesagt? Worin ist das begründet und berechtigt? Aber hier haben wir einen Gott der Treue, der gesagt hat, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Das Wort Gottes ist wahr, es trägt, es funktioniert. Du sagst, was hat denn das mit Predigen zu tun? Alles. Wenn du nicht gelernt hast, ermutigt zu sein, aufgebaut zu sein, zu herrschen über deine Gefühle, dann möchte ich dich am Samstagabend sehen und Sonntag sollst du predigen. Du meldest dich krank, du läufst weg, du quittst den Dienst, du machst irgendwas. Sag, in dem Zustand, es ist unmöglich, weil du nicht aufgebaut bist, kannst du nicht andere aufbauen. Du kannst gar nicht. Um andere aufzubauen, musst du aufgebaut sein. Ich kann mich erinnern an schwierige Gespräche, die ich hatte, Seelsorgegespräche als Pastor. Und es gab Tage, wo diese Dinge noch nicht so real oder so kontinuierlich irgendwie da waren. Und es gab Tage, wo ich mich hundeelend fühlte. Und dann bei Menschen zu sitzen, ihre Nöte zu hören und sie aufzubauen. Ich sage, lieber eine Woche auf dem Bau, als sowas zu machen. Wenn du nicht ermutigt bist, jemanden zu ermutigen, das ist so eine Knochenarbeit. Es ist furchtbar. Wir sind verpflichtet, gut drauf zu sein. Ermutigt zu sein, zuversichtlich zu sein, hoffnungsvoll zu sein. Das ist die einzige Grundlage für einen wirklichen Dienst. Und als junger Christ, ich komme ja von schlimmen Finsternissen so, ich hatte Aufs und Abs und das ging wie Achterbahn. Einen Tag dachte ich, boah, alle meine Probleme sind gelöst, die Verheißungen sind wahr, Gott ist real. Ich weiß gar nicht, warum Christen Probleme haben, bei mir ist alles paletti. Und nächsten Tag habe ich gesagt, bin ich überhaupt errettet? Das ging rauf und runter, weil ich diese Dinge nicht gelernt habe, kein stabiles Leben hatte, nicht zuversichtlich war, nicht ermutigt war. Und da haben diese Schriftstellen mir geholfen. David stärkte sich selbst in dem Herrn. Er war nicht mehr Spielball und Opfer seiner Gemütszustände, sondern hat gesagt, da bringe ich Stabilität rein. Da bringe ich Zuversicht rein, da bringe ich Klarheit rein. Da ist die Kraft Gottes, die in mir wirkt, indem ich mit dem Wort tue, was ich tun soll. Das ist der Schlüssel. Und nur wenn wir das gelernt haben, aufgebaut zu sein, jeden Tag, dann können wir andere aufbauen, sonst kannst du nicht. Da kannst du noch buchstabengemäß richtige Dinge vermitteln, aber es wird nicht funktionieren. Es wird nichts bewirken in deinen Zuhörern. Ich habe doch irgendwo ein schönes Zitat. Von einem gewaltigen Beter und Prediger. Aber ich finde es jetzt nicht. Doch hier, Leonard Ravenhill. Der hat einmal gesagt, a sermon born in the head reaches the head. A sermon born in the heart reaches the heart. Eine Predigt, die nur aus dem Kopf kommt, erreicht nur die Köpfe. Aber eine Predigt, die aus dem Herzen kommt, die du lebst, die du erobert hast, die dein Leben ist, da fließt die Kraft Gottes und da gibt es Ermutigung für die, die dann diese Predigt hören können. Und sie schöpfen Hoffnung und es keimt in ihnen dieser kleine Gedanke, boah, das könnte ja auch bei mir funktionieren. Und da geht es schon los, die Hoffnung bewirkt etwas und wir sind motiviert. Wir sind motiviert. So, das war eigentlich der erste Bereich, erstmal unser Denken unter Kontrolle zu bringen, indem wir mit Gott übereinstimmen, über alle Themen, die er zu sagen hat. Je nachdem, was unsere Baustelle ist, wo wir herkommen, wo wir eine falsche Prägung bekommen haben, über Sexualität. Es gibt Christen, die sind nicht klar da drin und sie schämen sich. Und wenn sie mit ihrer Frau im Bett sind, dann am liebsten nachher knipst das Licht aus und guck mal weg. Weil sie sich das gar nicht vorstellen können, dass Gott sich freut, wenn Mann und Frau im Bett sich einander freuen. Das können sie gar nicht vorstellen, weil sie einen lustfeindlichen Gott haben. Wo der herkommt, weiß ich nicht, oder beziehungsweise weiß ich schon aus Religion, aber nicht aus diesem Buch. Okay, es gibt so viele Bereiche, wo es klemmt, weil wir verkehrte Ideen haben über Gott. Angst vor Strafe, Angst in seine Nähe zu kommen und Angst vor Überforderung und alles Mögliche. Und das hat alles seine Ursache darin, dass wir nicht mit ihm übereinstimmen und deswegen auch nicht freigesetzt sind, ihm zu vertrauen. Jetzt kommt der spannendere Teil. Gott schreibt sein Gesetz auf dein Herz. Das heißt, diese Kraft Gottes, diese schöpferische Kraft Gottes, kommt jetzt mit deinem Herzen in Verbindung. Und da passiert das Wunder des Glaubens. Und da kommt die Veränderung, da kommt die Übereinstimmung mit Gott. Dein Herz ist schutzlos ausgeliefert der Kraft des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist stärker. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ja, so jammern ich, ich habe so ein hartes Herz und Herr, mein Herz ist so hart und hol den Hammer raus. Es hat die Kraft, Felsen zu zertrümmern und auch dein hartes Herz. Und es ist wie ein Feuer, wie ein verzehrendes Feuer. So was nicht, zertrümmert wird, wird zertrümmert und der Rest wird verbrannt. Das Wort Gottes soll wirken in deinem Herzen. Und das geschieht, indem Gott sein Wort auf dein Herz schreibt. Und genauso wie im ersten Teil, ich lege es in dein Denken, wie indem du deine Hausaufgaben machst. Nicht indem du passiv bist und sagst, wann passiert es endlich. Du machst deine Hausaufgaben. Auch wenn das da an dieser Stelle in der Verheißung nicht steht. Die Verheißung sieht so aus, wie Gott macht das alles. Und viele träumen diesen Traum jahrzehntelang. Gott wird schon irgendwann machen. Er wird nicht machen, wenn wir faul sind. Fleiß ist die Antwort auf das vollbrachte Werk der Erlösung. Fleiß ist die Antwort. Fleiß im Worte Gottes, dass wir mit dem Wort so umgehen, wie Gott gesagt hat. Und was hat er denn gesagt? Kalenderzettel. Nee, hat er nicht gesagt. Sondern hat gesagt, Konzentration auf eine Wahrheit, auf einen Vers und die anschauen, bedenken, sich damit füllen, daraus Entscheidungen machen, das Wort zurückzubringen zu Gott, das Wort ihm vorzuhalten. Hast du schon das gelernt? Mit aufgeschlagener Bibel, mit Finger auf die Schriftstelle. Gott, das hast du gesagt. Und das beschreibt meine Zukunft. Das beschreibt, was du vorhast. Und ich erinnere dich an dein Wort. Tu, was du gesagt hast. Ich warte auf dich. Ich warte, dass du dieses Wort in meinem Leben erfüllst. Das ist der Kampf mit der Verheißung. Dass wir das Wort Gott zurückbringen. Wir haben ihn angebetet. Und dann holen wir unsere Verheißung raus. Und wir sprechen in das Angesicht Gottes. Und während wir sprechen, schreibt er. Römer 10, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Denk doch bloß nicht, die Reihenfolge ist beliebig. Ich hätte auch sagen können, im Herzen und im Mund. Nein, erst im Mund und dann im Herzen. Das ist diese ganze Idee von das Bekenntnis festhalten, das Wort Gottes glaubensvoll zu proklamieren und nicht daraus, bitte, bitte, Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach's doch. Und wenn nicht ganz, wenigstens ein Bruchteil, das ist doch alles Quatsch. Gott will tun, was er versprochen hat, was er tun will. Und wir gehen aufs Ganze und sagen, diese Verheißung gehört mir. Und tu du jetzt so an mir, wie du verheißen hast. Und wir beten ihn an und wir lernen diese Kunst des Nachsinnens über Gottes Wort, die so verloren gegangen ist, die aber in der Bibel als der Schlüssel zum Erfolg gezeigt wird und erklärt wird. Ich erinnere dich an Psalm 1, an Josua 1, Vers 8, Philipper 4, Vers 8 und viele weitere Schriftstellen in den Psalmen, wo es immer wieder darum geht, Nachsinnen über das Wort. Und wenn du noch nie eine Lehre über die Kunst des Nachsinns gehört hast, auf dem Büchertisch sind zwei Bücher über das. Das ist eine verloren gegangene Kunst, die in vielen Gemeinden nicht gelehrt wird, aber die der Schlüssel ist für Veränderung und dass Glauben kommt und dass wir motiviert sind, wirklich mit Gott vorwärts zu gehen und seine Veränderungen zu erleben. Schauen auf das Wort Gottes. Ja? Es gibt Bibellesen, da lesen wir ein paar Kapitel, das ist gut. Aber was wirklich die Power bringt, ist genau das Gegenteil. Einen Vers und den über Tage und Wochen immer wieder vornehmen, immer wieder sprechen. Das hebräische Wort für Nachsinn hat auch was mit Murmeln, vor sich hinsprechen zu tun. Ja? Du sprichst das Wort Gottes. Du sprichst es in sein Angesicht. Du vermengst die Verheißung oder das, was Gott gesagt hat, mit Glauben. Israel, Hebräer 4, ist gescheitert, weil das gehörte Wort nicht mit Glauben sich verbunden hat. Wer hatte denn die Aufgabe, das Wort mit Glauben zu verbinden? Sie, nicht Gott. Sie haben das Wort nicht mit Glauben verbunden. Sie haben gesagt, ja, das hat Gott gesagt, aber ob was machen wird, das wissen wir nicht. Wir sehen ja, was hier abläuft. Und waren immer nur auf die Umstände fixiert. Und deswegen hat eine ganze Generation ihre Berufung nicht bekommen. Weil sie nicht treu waren mit dem Wort Gottes. Weil sie nur auf die Umstände geschaut haben und erlaubt haben, dass die Umstände zu ihnen sprechen, statt dass sie mit dem Wort Gottes zu den Umständen sprechen. Genau umgedreht. Genau umgedreht. Und Gott sagt, Schluss jetzt, ihr kommt nicht in die Verheißung. Eine ganze Generation ist gestorben, bis auf zwei. Josua und Kaleb, die beiden. Nachsinnen über das Wort ist der Schlüssel. Und David sagt, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Das macht uns fruchtbar, das macht uns frisch, das macht uns fit und hilft uns geistlich, nicht müde zu werden. Und genau das Gleiche finden wir dann auch in Josua 1, Vers 8. Aus Zeitgründen werden wir das jetzt nicht anschauen, aber notiere diese beiden Schriftstellen. Am besten noch Philipper 4, 8 auch dazu. Brüder, alles was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend ist, eine lobenswerte Eigenschaft, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Darauf schaut. Worauf schauen wir? Sex, Blood and Crime. Und dann wundern wir uns, dass wir nicht gut schlafen können. Und Leute sitzen in der Predigt am Sonntag. Und in der Anbetung, in den heiligsten Momenten geht es ihnen durch den Kopf. Ich bin gespannt, wie heute Abend der Tatort sein wird. Das ist doch krank. Das ist doch nicht normal. Du weißt schon, wie der Tatort sein wird. Sex, Blood and Crime, das ist der Tatort. Das ist nichts für uns. Und es gibt noch Schlimmeres als das, aber das ist schon schlimm genug. Und wenn ich dann mal Tatort erwähne, was, nicht mal Tatort dürfen wir jetzt sehen? Ja, jetzt hört es aber auf. Wie passt Tatort mit Philipper 4, Vers 8 zusammen? Auf das Reine, auf das Schöne, auf das Gute, auf das Lobenswerte zu schauen. Nicht auf den Dreck und den Schmutz, den diese Welt produziert und womit sie unsere Gedanken füllen will und unsere Seele besudeln will. Jemand hat es mal sehr schön ausgedrückt, wenn wir uns dieses Zeug anschauen. Der Drache haucht uns an. Uah, was für ein Bild. Der Drache haucht uns an. Und umnebelt uns und vergiftet uns mit dieser ganzen Schmutz. Aber wir können uns auf das Richtige konzentrieren. Und wir können kämpfen um solche Erfahrungen, wie David gemacht hat. Oder zum Beispiel David. Wann hast du letztes Mal Psalm 119 oder wenigstens einen Teil davon gebetet? Dieser Psalm ist so herrlich, weil er mit immer wieder anderen Worten all die wunderbaren Segnungen beschreibt. Sehnsucht, Freude am Wort Gottes. Geborgenheit, Sicherheit, Zuversicht, Hoffnung, Wertschätzung, Dankbarkeit für das Wort Gottes. Sehnsucht, dass das Wort sich erfüllt. Sehnsucht, dass wir gehorsamer werden. Aus jedem Psalmwort im Psalm 119 gibt es eine neue Facette über das Wort Gottes. Was für ein guter Start zum Nachsinnen, dass du mal ein paar Verse nimmst und fängst an, darüber nachzudenken und das auf dich wirken zu lassen. Jeremia 15, Vers 16, fand ich deine Worte, so verschlang ich sie. Deine Worte sind Freude und Wonne meines Herzens geworden. Weil ich nach deinem Namen genannt bin, Herr, Gott, der Herrscher. Wann hast du letzte Mal Freude und Wonne über das Wort erlebt? Und warum erleben wir das so wenig? Weil wir nicht tun, was wir tun sollen mit dem Wort. Statt auf das Wort zu schauen, schauen wir auf alles mögliche andere. Freude und Wonne und Dankbarkeit und Wertschätzung und einfach ergriffen zu sein davon, boah, wir waren Kinder des Teufels, wir waren Rebellen, wir waren Feinde Gottes. Und jetzt sind wir nicht nur errettet von diesem schrecklichen Schicksal, das jeden Heiden eines Tages ereilen wird, wenn er nicht umkehrt. Jetzt dürfen wir Freunde Gottes werden. Wir dürfen in das Wesen Christi umgestaltet werden. Wir können hier anfangen, einen Lebensstil zu leben, Anbetung, Lobpreis, Dankbarkeit, Gehorsam. Und den werden wir in 10.000 Jahren immer noch leben. Und in 100.000 Jahren immer noch leben. Das ist der einzige Lebensstil, der im Himmel funktioniert, der im Himmel gelebt wird. Und darum ist es ein Ort voller Freude. Und wir haben das Privileg. Wir müssen nicht warten auf den Himmel. Der Himmel kommt zu uns durch das Wort in unserem Herzen. Und wir bekommen Frieden, wir bekommen Zuversicht. Wir bekommen Dankbarkeit und Sehnsucht und Hingabe und all diese wunderbaren Dinge, die beschrieben werden als Folge davon, dass man sich dem Wort Gottes hingibt und dem Wort Raum gibt in uns. Wir, oder Gott hat gesagt, ich schreibe mein Gesetz auf euer Herz. Und er tut es, wenn wir schreiben. Gott schreibt, wenn wir schreiben. Wie schreiben wir? Mit glaubensvollem Sprechen. David sagt, meine Zunge ist der Griffel eines fähigen Schreibers. Weil wir haben ja nicht ein materielles Herz, wir haben auch keinen Stift. Ja? Also wie schreiben wir? Durch Sprechen. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Deine Zunge ist der Stift, mit dem du schreibst. Und du schreibst das Wort Gottes auf dein Herz. Du tust es. Weil Sprüche 7 heißt es, schreibe das, meine Gebote auf dein Herz. Ja, aber Gott hat doch gesagt, er macht es. Ja, Gott macht es, wenn du es machst. Nicht? Ja, jetzt bin ich ganz verwirrt. Du sagst die ganze Zeit, Gott macht es. Jetzt sagst du, ich soll es machen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Nein. Nicht entweder oder, sondern ja, beides. Gott tut, wenn wir tun. Wir denken immer, wir warten auf Gott, dass er endlich was tut. Nein, Gott wartet auf uns, dass wir endlich tun. Fleiß im Umgang mit den Verheißungen. Und du sagst, ja, aber das Thema ist doch der Prediger und das Wort. Du redest ja nur von meinem persönlichen Leben, weil es damit anfängt. Merke dir diesen Satz, den finde ich sehr gut. Das ist einer meiner guten Sätze. Gibt es nicht viele, aber ich habe ein paar. Was das Wort Gottes nicht in dir tun konnte, wird es auch nicht durch dich tun. Boah, das ist aber eine Herausforderung. Nein, das ist auch eine Klarheit. Hör auf zu träumen, eines Tages wirst du vollmächtig predigen und all deine Blockaden und Menschenfurcht und Hemmnisse und Stotterprobleme und alles ist vorbei und boah, die Salbung kracht nur so. Das wird nicht kommen. Du vor Gott und du bringst das Wort und du füllst dich mit dem Wort. Halleluja. Was wird von Apollos gesagt? Er war brennend im Geist und mächtig im Wort. Das ist eine von vielen, vielen Schriftstellen, die ein Geheimnis bergen. Zwei Dinge werden aufgezählt und das zweite erklärt das erste. Warum war der brennend im Geist? Weil der mächtig im Wort war. Er war in der Schrift zu Hause, er betete die Schrift, er betete Gott an mit dem Wort. Er hat das Wort zurückgebracht zu Gott und in das Angesicht Gottes gesprochen. Das lebte in ihm. Und es ist einfach was verkehrt mit uns, wenn wir schnell husch husch die Bibel studieren, weil morgen sind wir dran mit Predigen. Das ist total verkehrt. Wir sind nicht im Wort, damit wir eine Predigt kriegen, sondern wir sind im Wort, damit das Wort in uns arbeiten kann. Und dann können wir mit Überzeugung und Gewissheit von etwas reden, was wir erleben und nicht in einem schlauen Buch gelesen haben. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und deine Zuhörer wissen nicht, was du zu Hause tust, aber sie merken, ob du von etwas redest, was du in einem Buch gelesen hast, oder ob du das lebst. Die merken den Unterschied. Weil der Heilige Geist surft auf den Worten aus deinem Munde, die echt sind. Und wenn das nicht dein Leben ist, er macht nicht mit. Eine Predigt aus dem Kopf erreicht die Köpfe. So, der Dienst des Wortes ist nicht eine Predigt zusammenschustern, sondern der Dienst des Wortes ist dieser Lebensstil im Wort. Ob Predigt oder nicht, das hat mit Dienst überhaupt nichts zu tun. Es hat was mit Gehorsam zu tun. Es hat was zu tun damit, dass du deinen Platz einnimmst vor Gott und in Treue im Verborgenen. Das sieht ja keiner. Da kannst du keinen mit beeindrucken. Eine Show am Sonntagmorgen kannst du unwissende Leute beeindrucken. Und die können Rhetorik verwechseln mit Salbung. Aber das sind nur die Ignoranten, die Gott wirklich kennen, die merken, das ist nur Schauspielerei, weiter nichts. Das ist angelernte Rhetoriktricks oder irgend sowas. Was du da verbringst vor Gott alleine, das sieht keiner. Keiner honoriert das. Ich kann mich erinnern, in unserer früheren Wohnung hatten wir ein Haus und im Keller war mein Büro und da habe ich vorne die Erde abgegraben und dann ein Fenster gemacht und man konnte also im Garten, wenn man in den unteren Teil ging, direkt in mein Büro gucken. Und da gab es Situationen, da waren meine Kinder klein und guckten durchs Fenster. Und dann irgendwann habe ich gesagt, du, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss arbeiten. Nee, wir haben durchs Fenster geguckt, du arbeitest gar nicht, du sitzt da nur. Das sieht keiner, was du da machst mit dem Wort. Was du da in deinem Herzen bewegst, das sieht keiner. Aber wenn es herauskommt, dann sehen es andere und genießen das. Und du bist dazu da, Menschen aufzubauen, Menschen in die Wahrheit zu bringen, zu überführen und ihnen Licht zu geben, ihnen Motivation zu geben. Nicht nur zu sagen, wie sie leben sollen und alle fühlen sich schlecht, amen und dann gehen sie nach Hause. Das reicht nicht. Sondern wir müssen erklären, wie sie aus dem Tief in das Hoch kommen. Wir müssen erklären, wie Gehorsamschritte aussehen, wie das ganz praktisch funktioniert. Das müssen wir erklären. Und wir können nur das erklären, was wir wirklich auch anfangen zu leben und was unsere Disziplin ist. Das ist der Dienst des Wortes. Dass du vor Gott bist, dass du aufgebaut bist, dass du ermutigt bist, gestärkt bist, sicher bist, auch in schwierigen Situationen, auch in Herausforderungen deinen Frieden behalten kannst. Und dann kannst du davon reden, egal wie deine Umstände sind, Gott ist größer und er hat gesagt, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Und du kannst sicher sein und du kannst zuversichtlich sein. Du kannst guten Mutes sein, obwohl du noch keine Lösung siehst. Und du musst nicht dein Hirn zermartern, wie die Lösung aussehen könnte, sondern im Glauben betest du an und sagst, Gott, es wird gut werden. Du wirst mir helfen. Du bist treu. Deine Verheißungen sind real. Das ist der Dienst des Wortes. So merkt ihr diesen einen Satz, was das Wort Gottes nicht in uns bewirken kann, wird es auch nicht durch uns tun. Tun können. Ein Pastor, ein Prediger, ein Bibellehrer könnte eine wunderbare Abhandlung verfassen und von der Kanzel wiedergeben, wie man frei wird von Pornografie. Kein einziger wird befreit werden, wenn er selber noch in dieser Sünde steckt. Höchstwahrscheinlich wird er gar nicht den Mut haben, über das Thema zu sprechen, weil er Angst hat, rot zu werden und die Stimme versagt ihm. Und er merkt, ich rede hier von etwas, was ich gar nicht habe. Ich vermute, das ist der Grund, warum in vielen Gemeinden über Pornografie und Befreiung von dieser schrecklichen Sucht nicht gesprochen wird. Es gibt Untersuchungen aus Amerika, aus Deutschland kann ich nicht die Zahlen, aber ein nicht kleiner, ein sehr großer Teil von Pastoren schaut regelmäßig Pornos. Kein Wunder, dass das in der Gemeinde ist. Kein Wunder, dass die Leute nicht frei werden können, weil er selber nicht frei ist. Was du nicht hast, kannst du nicht geben. Der Heilige Geist macht dich mit. Er ist kein Schauspieler, sondern er braucht deine Worte, die echt sind, die du lebst, die in dir real sind. Halleluja. Und dann kommt die Kraft. Der Heilige Geist surft auf den Worten und es geschieht das, was Paulus sagt, überführe. Und überführen, das ist ein so wichtiger Punkt. Ohne Ärger, ohne Anklage, ohne Zorn, mit Glauben auf etwas Besseres, Menschen zu zeigen, was Sünde ist. Das ist überführen. Es hat nichts mit ihnen, die Wahrheit um die Ohren zu klatschen, zu tun, sondern es geht immer einher mit Motivation. Gott ist größer und Gott wird dir helfen. Und wenn du Schritte gehst, er wird da sein und er wird diese Schritte honorieren. Und der ist bei dir und er ist mit dir. Überführung ist so wichtig, weil ohne Überführung gibt es keinen Fortschritt. Jeder neue Bereich, den Gott dir gibt, zu erobern, fängt ja damit an, dass du siehst, hier stimmt mein Leben, meine Gefühle, meine Fantasie, meine Handlungen, stimmt nicht mit dem Wesen Christi und mit dem Wort Gottes überein. Und Gott in seiner Gnade macht das alles nach Salamitaktik, Scheibchen für Scheibchen. Wenn er uns alles zeigen würde, was nicht in Ordnung ist, wir würden zusammenbrechen. Wir hätten keinen Mut mehr, noch irgendwas anzupacken. Wir sind überwältigt von unserer Bosheit und Schlechtigkeit und nichts wird passieren. Wie sieht es mit der Zeit aus? Ach, gut. Wir hatten schon diesen Punkt und den möchte ich noch einmal aufgreifen. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und wir haben keine Ahnung über unser Herz. Wir wissen nicht, was da vorgeht. Aber Gott weiß es und Gott will zur richtigen Zeit uns Offenbarung geben über unser Herz. Und er will uns zeigen, um uns zu motivieren, diese Dinge jetzt anzugehen. Und ich will noch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die ich schon ein paar Serien von mir gehört habe. Die kennen die schon, aber es gibt genügend Leute, die kennen die nicht. So, verrate nicht deinem Nachbarn, was jetzt kommt. Behalt das für dich und hör es vielleicht nochmal. Vielleicht zum ersten Mal verstehst du die Geschichte überhaupt. Könnte auch sein. Sag, habe ich schon gehört. Aber auch verstanden? Es gab eine Zeit, da war ich schon Pastor. Hochwürden, Anzug, Schlips, Diplomatenkoffer und die Nase ziemlich hoch. Wusste ich aber damals nicht. Weiß man immer erst hinterher. Und da war ich auch Jugendleiter. Wir hatten so eine Gruppe, waren viele Neubekehrte und wir hatten viel Spaß zusammen. Und wir hatten so die Gewohnheit, sonntags, nachts, wir haben den Abendgottesdienst gehabt, morgens und abends. Und dann gingen wir oft in eine Pizzeria, um noch Gemeinschaft zu haben und ein bisschen zu essen und Spaß zu haben und uns zu unterhalten. Und eines Abends war ich wieder dran mit Predigern und boah, das war so vollmächtig und das war so stark und boah, ich war so beeindruckt von mir selber. Ja. Und dann wollten wir wieder gehen in die Pizzeria. Wer kennt die Geschichte? Oh, das sind zu viele. Ich breche ab, oder?
Nein.
Danke. Aber das Dumme war, ich musste noch was ganz Dringendes, was ich nicht aufschieben konnte, an demselben Abend erledigen in der Gemeinde. Und dann habe ich gesagt zu meinen Kumpels, geht doch ihr schon mal vor. Ich mache mein Zeug hier und wenn ich fertig bin, komme ich auch. Ich habe mich so beeilt und so schnell alles gemacht. Boah, und dann war ich fertig, dachte, super, jetzt kommt der Gemeinschaftsteil. Ich schließe die Haustür ab vom Gemeindehaus, gehe die paar Stufen runter auf die Straße. Und als ich diese vier Stufen runterging, oder waren es nur drei, ich weiß es jetzt nicht mehr, ist schon sehr lange her. Das ist 35 Jahre oder so ist das her. Als ich die Stufen runterging, auf einmal passiert etwas, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Eine Stimme sprach in mir, aber nicht ein Eindruck oder irgendwie so eine Vermutung. Das war glasklar, aber nicht hörbar, aber da drin. Und weißt du, was die Stimme gesagt hat? Hartwig, warum beeilst du dich? Und ich war mehr über diese Frage irgendwie irritiert als über die Tatsache, dass da in mir drin einer ist, der spricht und der sogar meinen Namen kennt. Ich dachte, was für eine komische Frage. Ist doch logisch. Da sind meine Freunde und die feiern schon und ich muss hier noch Zeug machen. Und jetzt kann ich endlich hin. Das war so meine erste Antwort. Und auf einmal war es wie wenn ein Rollo weggezogen wird. Und ich habe verstanden, das war nicht die ganze Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich kann es nicht erwarten, bei meinen Freunden zu sein und zu hören, wie sie mich hochheben und wie sie mich loben. Und sie sagen, boah, das war wieder so stark. Und du bist so ein gesalbter Prediger und boah, und wunderbar und alles. Und ich wusste sogar, wenn die nicht auf das Thema kommen würden, ich hätte Mittel und Wege, das Gespräch irgendwie nochmal auf den Gottesdienst zu lenken, ohne aber zu sagen, was ich will. Ganz raffiniert. Oh, wir können so listig sein. Wir können so trügerisch sein. Und das Dumme ist, dass wir es nicht sehen, wenn das, es sei denn, das Licht Gottes kommt. Und in dem Moment habe ich etwas gesehen, was ich nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Dass in mir ein Wunsch ist, Menschen zu beeindrucken, von Menschen gelobt und hochgehoben zu werden. Das war erst der Anfang. Dann ging es los. In den nächsten Tagen, der Heilige Geist überführte mich von meiner Montagssünde, meine Lieblingssünde. Montag war ja mein freier Tag. Da habe ich nichts zu tun. Was habe ich am Montag gemacht? Ich habe innerlich Videos abgespult. Die Kamera zeigt mich, boah, ich in Action, auf der Bühne wie ein Tiger und vollmächtig und boah, und dann die Kamera von da und die Kamera von da. Und ich war so beeindruckt von mir selber. Und der Heilige Geist zeigt mir, das ist Selbstanbetung, das ist ihm so etwas von eklig und so etwas von ein Greuel. Das ist eine Lüge, ich belüge die Gemeinde, ich sage, ich diene euch, in Wirklichkeit, die mir dienen. Und dann habe ich dann Habsucht, die Sucht von haben zu wollen, das ist ein Götzendienst. Und ein ganz neues Kapitel, wovon ich gar keine Ahnung hatte, dass das wichtig ist für mich, hat der Herr aufgeschlagen und angefangen, an meinem Herzen zu arbeiten. Wenn du vor diesem besagten Sonntag mich gefragt hast, hatte ich, mal ehrlich, Hand aufs Herz, könnte das sein, dass da noch versteckte Motive sind, dass du auch ganz gerne mal absahnst und dass du dich sonnen willst im Ruhm und im Applaus und dass das für dich wichtig ist? Was hätte ich gesagt? Nein, never. Ich bin Mann Gottes. Alle Ehre unserem Gott. Das hätte ich mit allem Ernst gesagt. Und hätte keine Ahnung gehabt über mein Herz. Du weißt nicht, was in deinem Herzen ist. Und Gott weiß es. Und wenn du anfängst zu sagen, Herr, erforsche mein Herz, sende dein Licht und deine Wahrheit, der Tag wird kommen, wo du Dinge anfängst zu sehen, die du nie für möglich gehalten hättest über dich. Und du lernst den Gott kennen, von dem Paulus redet, den Gott, der unser Herzen prüft. Also Thessalonicher, Kapitel 2. Und ganz besonders sind wir ein Kandidat, wenn wir jetzt da sitzen und sagen, wie kann der nur? Also, wie gut, dass ich weiß, solche Probleme habe ich überhaupt nicht. Ich sage dir, bete mal dieses Gebet. Du wirst Gebetserhörungen haben, die dich erschüttern über dich selber. Und das ist, worum es geht. Reinheit des Herzens. Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das zählt und das ist im Herzen. Und das gefällt Gott. Und das will er hervorbringen in uns. Und wenn du Schritte in diese Dimension hineingehst, dann kann der Heilige Geist durch dich, ob das im Gespräch ist, ob du eine Zuhörerschaft von 50 hast oder nur von 5, das spielt keine Rolle. Der Heilige Geist wird sein Licht scheinen lassen durch dich und andere überführen und andere motivieren und anderen Licht geben. Da, wo du Licht bekommen hast, fließt das Licht von dir zu anderen. Und du hilfst Menschen, Dinge zu erkennen. Das ist, was Paulus meint mit überführen. Das hat nichts mit aggressiv die Leute niederknüppeln zu tun, sondern es ist immer kombiniert mit der Liebe und der Freundlichkeit und dem Glauben Gottes. Ich helfe dir. Ich bringe dich da durch. Ich bin größer. Ich bin dein Befreier. Aber du musst einen Moment haben, wo du deine Sünde siehst und sagst, Herr, bitte, hilf mir, da rauszukommen. Du musst dieses Erschrecken haben über dich selber. Ohne das geht's nicht. Das bewirkt der Heilige Geist in dir und dann auch durch dich. Das ist, wie du anfängst, durch Predigt oder Lehre Menschen zu dienen. Und deswegen zu Recht der Titel der Prediger und das Wort. Lange Zeit hast du gedacht, wann kommt der denn zum Thema? Das Thema ist montags bis samstags, wie du mit dem Wort Gottes lebst. Das ist das Thema, nicht Sonntag die Kanzel, sondern was du im Alltag tust, wo es niemand sieht, wo es niemand wertschätzt, wo niemand applaudiert, wo niemand sagt, boah, du hast aber Disziplin und du bist im Wort und boah. Niemand wird dir dafür gratulieren, niemand. Aber Gott sieht es und er belohnt es und er wirkt in dir und durch dich. Der Prediger und das Wort Gottes. Amen. Amen. Seid gesegnet. Ich weiß, ich habe euch heute lange strapaziert. Das war bestimmt wieder eine gute Stunde.